Zweimal riss der plötzliche Tod einen geliebten Menschen aus ihrem Leben. Und von einem Moment auf den anderen scheint ihr Leben völlig aus den Fugen zu geraten. Wie kann man so einen Schicksalsschlag bewältigen? Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus, wo wir heute wieder eine besondere Geschichte eines besonderen Menschen erzählen. Miriam, schön, dass du da bist und danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst.
Danke, dass ich hier sein kann.
Du bist in einem christlichen Heim aufgewachsen und in den Jahren deiner Kindheit hat sich eine ganz besondere Beziehung zu deinem Vater entwickelt. Wie hast du ihn in Erinnerung?
Soweit ich zurückdenken kann, war mein Vater rundum für mich da, solange er lebte. Er war oft in der Rolle als Hausmann, da meine Mutter teilweise zur Arbeit ging und den Lebensunterhalt verdiente. Mein Vater war mir ein großes Vorbild. Er hat mich durch die Bibel und geistliche weitere Prinzipien sehr geprägt und auch geschaut, dass ich mit den richtigen Freunden zusammenkomme und dass ich auch in der Schule mich wohlfühle.
Sehr schön. Also hattest eine eher enge Beziehung zu deinem Vater.
Genau.
Ja. Hast du denn jemals irgendwie gemerkt, dass er manchmal traurig oder niedergeschlagen war?
Er war oft nachdenklich, doch wirkliche Niedergeschlagenheit konnte ich erst in seinem letzten Lebensabschnitt bemerken. Da hat er es mir auch ganz offen gesagt, dass von einem Tag auf den anderen sich einfach die Umwelt verändert hat, dass er die Farben anders wahrnimmt und dass er einfach nicht mehr die fröhliche Gesinnung in sich trägt.
Und als du dann 11 Jahre alt warst, hat sich dann was Trauriges ereignet. Was ist da passiert?
Es war so, dass er in seiner letzten schweren Depressionsphase war und er war sehr gläubig. Er war auch noch im Gottesdienst einige Tage zuvor. Und er hat in der Situation jedoch keinen Ausweg mehr gesehen. Er hat auch viel an Sünden gedacht, die Gott ihm sicher auch schon vergeben hat. Und da war ich dann in der Schule und in diesem Zeitraum hat er sich dann leider das Leben genommen. Das war dann ein plötzlicher Schnitt mit 58 Jahren ist er verstorben.
Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr schwierige Zeit war für dich und deine Familie. Was für Gedanken und Gefühle sind in dir da vorgegangen?
Ich habe mich schon an Gott gleich klammern können. Ich weiß auch, dass ich am gleichen Tag mit meinem mittleren Bruder bereits zur Gemeinde am Abend gegangen bin und diese Nähe gesucht habe zu Gott. Ich weiß auch, dass ich mir jedoch für später auch vorgestellt habe, jetzt fehlt dieser eine Elternteil. Auch in den wichtigen Entscheidungen des Lebens, wo man auch beide Rollen braucht, Mutter- und Vaterrolle. Aber das meiste war es eigentlich hervorstand, dass ich auch versucht habe, mit meiner Mutter zusammen jetzt den Plan Gottes für uns zu sehen.
Ja, also wie du schon gesagt hast, du hast dich verstärkt an Gott geklammert und bei ihm Zuflucht und Ruhe gefunden, ne? Und als Folge davon hast du dann eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für dein Leben getroffen, als du 14 warst.
Ja, es hat sich auch schon entwickelt seit dem Tod, dass ich bemerkte, mehr tägliche Zeit mit Jesus zu brauchen. In der Gemeinde war ich auch schon sehr integriert. Die Jugendlichen, die eigentlich 10 Jahre älter waren als ich, schon Studenten, haben mich in die Jugendgruppe mit aufgenommen. Und da war ich auch oft sabbatnachmittags und konnte mit ihnen auch tiefer die Bibel studieren. Ebenfalls hatte ich Religionsunterricht mit meinem Pastor und dieser Religionsunterricht ging dann auch in Bibelunterricht über, was speziell dann dazu führt, Taufunterricht zu nehmen und eben die wichtigsten biblischen Wahrheiten der Bibel durchzunehmen. Und mit 14 Jahren an einem Freitagabend an einem wunderschönen Privatsee mit meiner Freundin durfte ich mich im Wasser untertauchen lassen, sprich die Großtaufe, erleben. und damit bezeugen, dass ich mein ganzes Leben Jesus zur Verfügung stellen möchte.
Wie schön, ein schönes Erlebnis, ein wichtiges Erlebnis, ne? Also, du warst sehr in der Gemeinde integriert. So kam das dann auch, dass du mit 17 Jahren mit einer Freundin dann wieder auf dem YIM, auf dem Youth in Mission Kongress warst. Und das ist ein christlicher Jugendkongress, der jedes Jahr stattfindet in Deutschland. Und dort hast du einen jungen Mann kennengelernt. Was hat dich an ihm so beeindruckt?
Das war dann eine andere Freundin, mit der ich dort am Tisch saß. Es war genau der Tag, an dem sie sich taufen ließ, der 31. März 2013. Und während wir so vertieft waren, zu überlegen, wie wir sie vorstellen und was sie dann auch zu sich sagt, kam dieser junge Mann zu unserem Tisch. Er hatte sich damals gedacht, er schaut jetzt mal vorbei, weil sonst hat er sich nicht immer direkt zu den Menschen getraut. Und hat dann auch ganz begeistert mit einer Bibel, das war jetzt nicht diese Bibel, die dort liegt, aber eine andere, sehr durchgeackerte Bibel, dann gezeigt, wie Jesus sein Leben verändert hat. Er gesagt, er hat davon berichtet. Mhm. Und das hat mich schon beeindruckt.
Mhm. Und was fandst du so toll an seiner Geschichte?
Der junge Mann hieß Martin. Und er hatte ein ganz anderes Aufwachsen wie ich. Er war in einem katholischen Elternhaus, hat sich dann in den Teenie-Jahren dem Atheismus zugewandt. Mhm. Und dann hat er doch immer mehr gemerkt, er kann sein Leben einfach nicht mit anderen Dingen füllen. Sei es jetzt viel trinken oder Drogen nehmen oder andere Dinge, die einen zeitlich glücklich machen, aber doch nicht zeitmäßig in
wirklich
die Länge
füllen, ja. Mhm.
Und dann hat er geforscht auch bezüglich Ernährung. Er wollte sich umstellen, auch aus anderen Gründen, dann zur veganen Ernährung oder rein pflanzlichen Ernährung. Mhm. Und hat dann über Walter Veit auch Offenbarungsthemen gefunden. Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Mhm. Und sein Interesse war so tief, dass er gleich mal die ganze Offenbarungsreihe durchgehört hat. Und so ist er Schritt für Schritt auch dazu gekommen, selber die Bibel durchzustudieren. Er hat erstmal niemand anders gekannt, ist auch zu keiner Gemeinde gegangen, aber hat einfach die Dinge, die in der Bibel gesehen und erkannt hat, dann versucht umzusetzen. Hm. Und eigentlich erst so das Jahr später, dass er dann eine Gemeinde besucht hat, einen Gottesdienst. Und als ich ihn dann traf, stand er wenige Monate vor seiner Taufe.
Also eine beeindruckende Geschichte. Ja? Ja. Also ihr wart dann befreundet, habt euch ein bisschen besser kennengelernt und wurde dann fast ein Jahr später auch ein Paar. Martin muss ja schon sehr beeindruckt von dir gewesen sein, sehr verliebt. Denn er hat ja schon einen Monat später um deine Hand angehalten. Wie hat sich eure Beziehung weiterentwickelt?
Man müsste noch ein bisschen einen Schritt vorgehen. Er hat mich ja auch nicht so oft persönlich getroffen. Das war sehr viel Kennenlernen über Skype-Bibelkreis und dann eben auch übergehend in persönliche Gespräche und Andachten. Und er hat eben eigentlich schon beim zweiten Treffen, wie er mir viel später berichtete, bei einer Bibelfreizeit, hat er einfach so in der Woche darüber gebetet und so den Eindruck von Gott gehabt, dass ich wohl die richtige Frau bin. Diesen Eindruck hat er nicht mehr vergessen, den hat er dann bewahrt. Und es war ja 2013, dass wir das erste Mal uns getroffen haben und eben 2014 war ich dann auch am Ende von meinem Abitur, als wir dann zusammengekommen sind. Und er war eben auch, wenn er sich mal für etwas entschieden hat, versuchte auch dieses Ziel schnellstmöglich zu verfolgen und auch in diesem Bereich. Doch meine Familie und eben Freunde, was auch wichtig ist, dass man in diesem Bereich auch Rat sucht, nicht nur von Gott, auch von denen, die einem nahestehen und einen schon viele Jahre kennen, haben dann auch gesagt, das ist wichtig, dass du erstmal noch eine Ausbildung oder ein Studium machst. Das musste sich gerade eben noch klären, was ich eigentlich nach dem Abitur mache, weil ich verstärkt gesucht habe. Aber sich dann sehr kurzfristig erst ergeben hat, was ich mache.
Du hast dich dann für das Grundschullehramt entschieden. Du hast ja Kinder sehr gerne gehabt schon und dich in der Gemeinde auch mit Kindern involviert. Richtig?
Genau, in der Kindersabbatschule und anderen Pfadigruppen.
Ja, sehr schön. Wie war das denn für dich? War das dann die große Liebe für dich? Hattet ihr viele Gemeinsamkeiten?
Wir hatten schon viele Unterschiede, aber so bei den Gemeinsamkeiten stach hervor, dass wir eben bei den biblischen Wahrheiten uns sehr einig waren, dass wir sportlich gerne aktiv waren, dass wir, was sich dann auch eigentlich in den Ehenjahren vor allem rauskristallisierte, gerne Gäste zu Hause hatten und einfach vernetzt im Gemeindewerk arbeiten können. Und das war mir auch immer wichtig. Ich habe Gott gebeten, dass ich auf den richtigen Partner warte und dass ich dann mit diesem ihn besser dienen kann, weil das eigentlich das einzige Ziel auch einer Ehe sein soll.
Dann im Juli 2017 habt ihr geheiratet. War es eine Traumhochzeit?
Definitiv. Gott hat alles hinzugegeben, was man sich so vorstellen kann, von Wetter bis Ort, weil wir waren in Österreich. In Innsbruck haben wir dann die kirchliche Trauung gehabt und wenige Stunden zuvor die standesamtliche in der Nähe von Innsbruck. Und die Gäste haben sich auch darauf eingestellt, dass wir das Ganze an einem Montag machen. Das war nämlich der 17.07.2017.
Ja, sehr schön.
Und wir konnten eben ganz unterschiedliche Menschen auch einladen. Es war uns auch wichtig, dass die Menschen eigentlich durch diese Hochzeit auch näher zu Gott gebracht werden, weil eigentlich das Ganze, was zwischen einem Paar passiert, auf der Erde ein Abbild ist, wie Gott mit seinen Kindern umgeht, wie nah Gott seinen Kindern sein möchte. Und wir hatten eben den ganzen Tag gefüllt, auch mit schönen Aktivitäten.
Sehr schön. Ja, also absolute Traumhochzeit für euch und auch ein Zeugnis für das, was ihr in eurem Leben bewirken wolltet als Ehepaar. Wie verliefen denn dann eure ersten gemeinsamen Ehejahre?
Ich war eben zum Studium in Graz mit den 3 Jahren und ich muss dazu sagen, dass ich es nicht ganz genau geschafft habe, auf den Hochzeitstermin mein Studium zu beenden. Also zwar die Lehrveranstaltung, aber ich hatte zum Beispiel meine Bachelorarbeit noch zu schreiben oder fertigzustellen. Und deshalb war ich dann auch am Anfang der Ehejahre erstmal ein bisschen zu Hause. Er hat weitergearbeitet. Für ihn wäre noch wichtig zu sagen, er ist ja von Deutschland auch nach Österreich gekommen, schon ein paar Jahre zuvor. Ein halbes Jahr, nachdem ich zum Studium nach Österreich kam, weil er eben auch angedacht hatte, dass man dann näher ist. Und in dem darauffolgenden Jahr konnte ich dann die Arbeit abschließen und auch schon einmal in einer kleinen Schule vorarbeiten. Und nach meinem großen Studiumsabschluss ein Jahr später, das heißt ein Jahr waren wir dann schon verheiratet, dann hat sich eine neue Lehrstelle gefunden.
Okay, diese neue Lehrstelle, die du hattest, war dann in München. Das heißt, du bist auch viel gependelt. Und dann kam noch dazu, dass Martin auch eine neue Berufsorientierung vor sich hatte. Was waren die Pläne da?
Genau, also es war eigentlich erstmal, dass ich 1,5 Jahre gearbeitet hatte in der Schule, dass sich das so bei ihm entwickelt hat. Er hatte immer gesucht nach jemand in der Gemeinde, der besondere Arbeit machen kann in Tirol, weil in Tirol gibt es 3 Gemeinden und da bräuchte es noch einen Mitarbeiter, der einfach zu den Menschen rausgeht, der sich auch dann um die Interesse haben, kümmert, Bibelstunden gibt, aber auch einfach den Prediger unterstützt in den Aktivitäten der Gemeinde. Und nachdem er ein paar Jahre gesucht hatte, hat er in 2019 eigentlich dann festgestellt, dass Gott ihn auch dafür benutzen kann und hat sich dann um die Stelle beworben auf 2020 hin.
Mhm. Das heißt, er wurde dann Missionspionier sozusagen im Tiroler Gebiet.
Genau. Martin hat dann noch einige Zeit verbracht in 2020, um in verschiedenen Restaurants zu arbeiten und dort im Küchenbereich Erfahrung zu sammeln. Also er hatte eigentlich sehr unterschiedliche Talente. Und auch nebenbei in der Bildungskarenz hat er dann noch Sprachen gelernt. Das heißt, er hat es eigentlich durch diese Bildungskarenz noch mehr Vernetzung schaffen können, bevor er richtig in den Beruf als Missionspionier einsteigt.
Mhm. Diese Restaurants, wo er gearbeitet hat, waren natürlich auch missionarisch orientiert. Die waren an Missionszwecke gebunden. Und dort ging es dann auch um die gesunde Ernährung, gell?
Richtig.
Genau. Also Anfang 2020 gab es dann aber noch ein freudiges Ereignis. Und zwar, du wurdest schwanger und ihr durftet euch auf Familienzuwachs freuen. Hast du dich da auf besondere Weise vorbereitet?
Wir hatten eigentlich sogar schon vor der Ehe sehr viel darum gebetet, dass wenn wir dann mal heiraten und dann Kinder kommen, dass Gott es einerseits eben zum rechten Zeitpunkt führt und andererseits eben uns dann, also richtiger Zeitpunkt ist eigentlich damit verknüpft, dass man dann bereit ist, in diese Rolle einzusteigen und dass man eben dann auch in der Schwangerschaft schon diese Vorbereitung nutzt, weil diese Einflüsse werden das Kind eben auch maßgeblich prägen später.
Also habt ihr in der Hinsicht auch versucht, also mit Ernährung und Ruhe und halt alles richtig zu machen, um euch auf das Kind zu freuen?
Während der Schwangerschaft versuchte ich einerseits eben vom gesunden Lebensstil noch mehr hinzuzugewinnen oder hinein zu investieren. Auch Bewegung war uns sehr wichtig, dass man konnte auch weiterhin noch gut wandern gehen und frische Luft schnappen. Aber auch eben das Geistliche her, dass wir eben auch als Ehepaar zusammenfinden, in dem Sinn, wie man das Kind erziehen möchte.
Mhm.
Und das kann man eben dann auch am besten durch die Anweisung der Bibel finden. Das heißt, ich habe mir auch sehr viel zusammengeschrieben, was jetzt genau zu einem Baby passt an Bibelstellen oder an den Einflüssen, die die Schwangerschaft betreffen.
Sehr schön. Also sehr ein großer Segen, dass man sich so vorbereiten kann und dass der Martin dann auch noch diesen Schritt gemacht hat, als Missionspionier Gott ganz zu dienen. Ja? Das bringt zwar eine große Verantwortung und große Herausforderungen, aber auch einen richtig großen Segen mit sich, dieser Dienst für Gott. Und in Tirol, wo ihr gewohnt habt, hattet ihr eine richtige Traumheimat, denn ihr wart schon immer gerne in den Bergen unterwegs. Und besonders Martin, ja, der ist ja ein begeisterter und erfahrener Bergsteiger gewesen. Und so kam es dann an einem Novembertag, an einem schönen Novembertag, dass es ihn wieder mal gereizt hat, in diese Bergwelt zu klettern. Und aufgrund deiner hohen Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt, dann konntest du natürlich nicht mitgehen. Was hatte er denn geplant an diesem Tag?
Er hat eigentlich einen Tag zuvor auch schon geplant und sich die Route angeschaut. Und er wollte einen näherliegenden Berg zu unserer Heimat besteigen, namens Rosskugel. Und ich wusste jetzt nicht alle Details, wie er den Berg besteigen möchte, aber einfach, dass er einmal hoch zum Gipfel möchte und wieder runter.
Mhm.
Und er hatte es dann auch alleine gemacht, weil der Tag einfach so schönes Wetter bot und er das dann gleich nutzen wollte.
Mhm. Es war ja auch ein Freitag und so konntest du noch die letzten Vorbereitungen für den nächsten Tag treffen. Denn ihr hattet ja auch vor, nach dem Gottesdienst Freunde zum Mittagessen einzuladen. Wie ist denn dann dein Tag verlaufen?
Martin ist an dem Tag sehr früh aufgestanden. Ich hatte auch schon den Eindruck, eigentlich könnte ich jetzt ebenfalls aufstehen, wenn ich früh aufgewacht bin, aber bin dann doch noch länger liegen geblieben in meinem doch hochschwangeren Zustand. Und dann als ich aufgestanden bin, hat er auch gemeint, dass er in 15 Minuten schon aufbricht, weil er hat eben schon seine Andacht gemacht und auch gegessen. Also er war eben auch ein Frühaufsteher und eben auch sehr organisiert und hat den Tag also geordnet begonnen und hat mich liebevoll verabschiedet. Das ist wichtig zu erwähnen, auch wenn er schnell dran war und los musste. Als er dann gegangen war, ist es auch bei mir dann so gewesen, dass ich Andacht gemacht habe. Und das weiß ich auch noch ganz genau, dass ich da in Offenbarung gelesen habe, dann auch dieses Kapitel 3. Es heißt eben auch, dass wir nicht lauwarm sein sollen, sondern für Gott brennen. Hat mich dann auch für diesen Tag sehr begleitet. Und während ich dann so meine Erledigung gemacht habe, kam es dann so um 11 herum dazu, dass Martin mich einmal versucht hat zu erreichen. Und da es dann nicht funktionierte und erst beim zweiten Mal er mich dann erreichen konnte.
Dann habt ihr kurz telefoniert?
Wirklich kurz, 25 Sekunden, weil er sagte, dass er um 14 Uhr zu Hause sei. Das hat mich sehr überrascht, weil so als Grobschätzung am Morgen 16 Uhr kam und er konnte sehr gut die Zeiten einschätzen. Und dann habe ich ihm auch okay gesagt und er meinte eben auch, dass er am Abstieg ist. Mhm. Also schon wieder auf dem Rückweg vom Berg.
Mhm. Also du hast dich weiterhin vorbereitet auf diesen Tag. Du hast ja was gekocht auch und so weiter, ganz normal. Und dann hast du auch auf den Martin gewartet, dass ihr dann zusammen essen konntet. Ja? Als er um 14 Uhr noch nicht da war, hast du dich da gewundert? War er öfter mal spät?
Erst habe ich mich nicht gewundert. Ich habe einfach ein bisschen weiter noch die Vorbereitung getroffen. Und er hatte eben auch bei anderen Gipfeln, die er so bestiegen hat, hat er gesagt, wenn er dann und dann nicht zu Hause ist, dann sollte ich die Rettung rufen. Das war mir schon noch im Kopf. Und so nach einiger Zeit habe ich dann schon angefangen, die Schritte zu gehen. Das erste war, ihn mehrmals anzurufen und es ging auch durch, aber keiner nahm ab. Dann habe ich auch zwei Nachrichten verschickt und habe auch gesehen, dass da gar nichts durchkommt von der Nachricht. Und so im nächsten Schritt habe ich dann meine Bekannten angerufen.
Das war ungefähr um 14.45 Uhr, so wie du mir das erzählt hattest. Diese Bekannten, die du angerufen hast, da wollte er auf dem Hin- und Rückweg auch vorbeischauen, gell? War Martin denn dann schon bei Ihnen gewesen, als du mit ihm telefoniert hast?
Genau, er war morgens bei Ihnen, hat Ihnen noch Kuchen gebracht. Es war auch interessant, am Tag vorher wollte er unbedingt zwei große Kuchen machen und er hat uns eben dann auch zwei, drei Viertel übrig gelassen. Und diese Bekannten, auch Freunde von uns, die haben ihn dann nochmal erwartet nach dieser Gipfelbesteigung. Was ich wiederum nicht wusste und deshalb eigentlich der Anruf ganz passend war bei ihnen, weil sie auch warteten.
Und wie haben die dann darauf reagiert? Was haben die dann gemacht?
Sie haben kurz nachgedacht und der Mann hat sich dann entschieden, mit dem Auto loszufahren, denn der Gipfel ist von ihrem Haus aus sogar sichtbar. Und erstmal zu schauen, ob das Auto noch am Parkplatz steht, etwa eine Viertelstunde entfernt.
Ja, und er hat dann das Auto vorgefunden. Was hat er dann gemacht?
Dann ist er weitergefahren und zwar so weit, wie er konnte. Sogar hat er auch die Polizei auf dem Weg getroffen, denn es gibt dann auch Gebiete, wo man nicht mehr durchfahren darf. Und die Polizei hat gesagt, ja, er kann dann so weit fahren, bis man nicht mehr weiterkommt. Und dann ist er in den Bereich gegangen, wo er meinte, dass kein Handyempfang ist und er dann vielleicht irgendwo liegt und verletzt ist. Jedoch hat er das jetzt nicht alleintourig gemacht, sondern bereits Kontakt aufgenommen zu einem Freund ebenfalls aus der Bergrettung. In dieser Zeit waren sie miteinander verbunden und die Bergrettung sagte aber, wir warten noch, bis er da nach oben geht.
Er ist dann bis auf den Gipfel hoch und wieder runter und hat Martin nicht gefunden?
Er ist bis nach oben und dann stand fest, dass die Bergrettung jetzt losgeht. Es war dann Einbruch der Dunkelheit und dann hat die Bergrettung sich mit großer Mannschaft in Bewegung gesetzt. Und zwar habe ich dann nochmal nachgezählt, weil da kommen dann auch unterschiedliche Infos bei so einer Geschichte. Aber so etwa 30 Mann waren involviert, weil da auch noch 6 Hunde dabei waren mit Hundeführern.
Okay. Du hast inzwischen dann zu Hause gewartet auf Rückmeldung. Hast du denn schon mit schlechten Nachrichten gerechnet?
Nicht direkt. Das hat es eben im Laufe des Tages dann so zugenommen, daran, dass ich damit gerechnet habe.
Und was hast du in dieser Zeit gemacht, während du gewartet hast?
In der Zeit, als ich eben immer auf die Rückmeldung wartete, einerseits eben von dem Ehepaar und dann eben später von der Bergrettung, da habe ich einfach noch weiter Vorbereitung für den nächsten Tag getroffen, weil ich dachte mir auch, wenn er verletzt ist und ins Krankenhaus muss, ist es auch wichtig, dass ich dann schnell dorthin kommen kann. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt nur so warte, helfe ich auch nicht gut. Und ich bin dankbar, dass Gott mir einfach die Kraft geschenkt hat, mich auf diese Dinge zu fokussieren. Und als dann aber die Dunkelheit hereingebrochen ist, war ich soweit fertig, wie geplant, und habe dann Leute aus der Gemeinde gefragt, ob sie mich abholen können. Und habe eben dann auch schon einigen mehr Leuten erzählt, was los ist. Weil in diesem Ganzen war ich doch etwas unsicher, wann ich wen kontaktieren soll. Weil wenn es dann nachher keine große Sache war und alle dann schon involviert sind, ist das vielleicht nicht so günstig. Das ist halt so die momentanen Gedanken. Und dann aber nach 17 Uhr gab es dann auch verschiedene Freunde, die viel gebetet haben und eigentlich am Abend dann auch so ein extra Zoom-Meeting organisierten, das nur für diese Sache betete. Und ich persönlich bin eben dann mit Freunden in die Gemeinde gefahren, weil da Gebetswoche war, weil ich dachte auch, wenn ich jetzt allein zu Hause bin, ist das nicht gut, einfach in Gemeinschaft das tun, was ich eigentlich jetzt gerade noch tun kann. Die Polizei hat mir dann auch gesagt, fahre nicht zum Berg. Und ich habe gesagt, nein, ich fahre nicht zum Berg, sondern ich würde nur an einer Veranstaltung teilnehmen der Gemeinde. Und sie haben gesagt, das ist in Ordnung, solange sie mich erreichen können per Telefon. Und diese Zeit in der Gemeinde war sehr besonders eben, dass wir alle zusammen für diesen Fall stehen konnten. Aber es war dann doch ein großer Unterschied. Viele beteten eben, dass er gut zurückkommt, und in meinem Herzen war irgendwie drin, ich sollte vorbereitet sein, wenn das Schlimmste da ist, und eigentlich so beten. In der Weise hat Gott mich da vorbereitet und beeindruckt.
Du bist dann auch nach Hause, der Pastor hat dich nach Hause gebracht und hast eine Freundin gebeten, dass sie mitkommt, bei dir zu übernachten. Das war auch ja schon mal eine gute Planung, dass du da nicht alleine bist in dieser Zeit. Ihr wart dann zu Hause mit deiner Freundin, ihr habt was gegessen. Inzwischen war es schon 22 Uhr fast. Was ist denn dann passiert?
Vielleicht sollten wir zuvor noch sagen, dass ich eigentlich nach Hause ging, weil mich die Polizei wieder angerufen hat. Weil es war dann in der Gemeinde die Frage, ob ich dort übernachte, weil die Geschwister sich schon gekümmert haben, dass ich nicht alleine sein soll. Und ich sagte ihnen eben, die Freundin würde nach Hause kommen. Aber diese Alpinpolizisten, zu zweit kamen sie dann zu mir nach Hause und versuchten, sein Handy zu orten, um dadurch besser herauszufinden, wo er liegt am Berg.
Und dann kamen sie aber wieder, diesmal zu viert, um 22 Uhr?
Genau, Aber es war keine plötzliche Sache, dass sie wiederkam in dem Sinn, weil ich konnte mit meiner Freundin eben Abendessen, was ich ausgelassen hatte am Mittag, weil dann ja viel los war. Aber dann dachte ich, es ist doch wichtig, einfach zur Ruhe zu kommen und der Körper braucht schon etwas zum Essen. Und dann eben auch die geistliche Nahrung. Wir konnten dann zusammen auch etwas Geistiges lesen, was genau dann auch gepasst hat eigentlich aus der Situation. Und dann uns ein bisschen ausruhen. Und erst dann kamen die Leute. Also ich denke auch, dass das einen großen Unterschied gemacht hat. Und da kamen eben dann 4 Leute. Da kamen nicht nur die 2 Alpinpolizisten, sondern noch 2 von der Krisenintervention, 2 Damen. Und mir war in dem Moment noch nicht ganz klar, was die Aufgabe von solchen Damen ist. Aber irgendwie trotzdem, das muss eher doch eine schlimmere Nachricht sein, wenn sie 2 Verstärker haben.
Und was hat die Polizei dir dann mitgeteilt?
Die Polizei hat dann ziemlich konkret gleich geantwortet. Sie haben gesagt, wir haben ihn gefunden in der steilen Rinne, leider leblos.
Was ging denn in diesem Moment in dir vor? Konntest du überhaupt noch klar denken?
Es war dann so, dass sie auch gesagt haben, sie können mir eigentlich nur diese Information jetzt gerade nennen. Eben weiteres, wie das passiert ist, wird erst erörtert. Das heißt, dadurch, dass ich so mit Schlimmerem tatsächlich gerechnet hatte und eben auch Gott gebeten hatte, dass er mir die Kraft schenkt, konnte ich es erstmal so stehen lassen. Ich bin dann eben auch ins Badezimmer gegangen, habe dann auch gesehen, das Bild eben. Und mir war im nächsten Moment einfach klar, jetzt hast du auch ein kleines Baby bald alleine. Nicht zu zweit, so wie das, also wie ich mir früher das nie anders vorgestellt habe. Ich dachte immer nur, wenn Familie, dann eben zu zweit mit Kindern.
Ja, du hast erzählt aber auch, Miriam, dass diese Damen, die zu deiner Unterstützung da waren, ziemlich überrascht waren auch von deiner Verhaltensweise. Was haben die gesagt? Wie haben sie auf dich reagiert?
Sie meinten, dass sie dieses Gottvertrauen sehr beachtlich finden, dass man jetzt einfach es annehmen kann in der Situation. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich gar nicht mehr alles weiß, was ich denen gesagt habe. Aber ich weiß, dass es ein sehr erbauliches Gespräch war, dass wir einfach über die Hoffnung, die wir in Gott haben, reden konnten. Und diese 2 haben aber mir schon Hilfe geleistet, definitiv, dass sie mir gesagt haben, wie ich jetzt weiter vorgehen soll, weil eben das ist das eine, sich an Gott zu klammern, aber eben dann auch Schritte zu gehen, weil nicht nur ich betroffen bin, sondern Familie und viele weitere.
In dem Moment denkt man ja auch gar nicht an alles, was jetzt noch passieren muss, an alle Sachen, Leute, die informiert werden müssen, Sachen, die geregelt werden müssen. Also in der Hinsicht war das dir auch schon sehr hilfreich, ne?
Ganz genau. Und eben eigentlich dann die nächsten Angehörigen. Und sie haben gemeint, für die Schwiegereltern, Martins Eltern, wäre es wichtig, jemanden persönlich vorbeizuschicken.
Und das konntest du ja dann auch machen. Ne?
Ja, und da konnte ich eine Cousine von Martin kontaktieren, die auch genau für diese Situation bereit war, das zu tun. Sie hat gesagt, in einer anderen Situation hätte sie sich das nicht vorstellen können, aber da hat sie dann mit einer anderen Cousine zusammen den Weg am Abend noch gesucht. Es war ja schon nach 22 Uhr. Und haben dann meinen Schwiegereltern persönlich die Nachricht gebracht.
Also das ist ja ein Schicksalsschlag, den man sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Also du warst ja auch kurz vor deiner Entbindung, ein paar Wochen vor deiner Entbindung. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich alles über einen so ein bisschen zusammenstürzt und man vollkommen unter Schock steht. Das Leben scheint von einem Moment zum anderen vollkommen aus den Fugen zu geraten. Was war deine erste Reaktion, so als es bei dir dann eingesickert ist.
Es ist die Frage, wann die ersten Reaktionen der Hinsicht sind. Aber die Nacht war auf jeden Fall sehr geprägt von verschiedenen Lesen und Reden. Meine Freundin war ja mit mir. Das heißt, ich habe eigentlich auch kaum geschlafen, aber wir konnten einfach sehr viel auch Gebet an Gott abgeben und auch darüber weinen. In der Hinsicht habe ich noch ein Freiraumgeschenk bekommen, weil ich eben den Samstag als Ruhetag halte nach der Bibel. Und dort Gottesdienst stattfand und die Gemeinde hat auch direkt dann einen Sondergottesdienst ausgerufen, weil die Mitteilung kam dann doch schnell bei ihnen an. Also ich habe nachts dann auch noch eine Nachricht an verschiedene Leute verschickt, die mir gerade einfielen und wo ich dachte, das wäre jetzt wichtig, dass sie gleich schon mal wissen. Aber sonst eben hat meine Freundin auch gesagt, lass dir Zeit und Ruhe, du darfst jetzt auch ins Bett gehen erst einmal. Im Gottesdienst fanden dann auch verschiedene Beiträge statt, dass verschiedene Geschwister nach vorne gegangen sind und gesagt haben, was sie mit Martin erlebt haben, welche Bibelverse ihnen jetzt in der Situation auf dem Herzen sind. Dann haben wir verschiedene Lieder gesungen. Es war ein sehr trostreicher Gottesdienst, schon von einem Tag auf den anderen, also schon wie eine erste Gedenkfeier. Und im Anschluss an Gottesdienst sind ein paar Freunde zu mir gekommen, so wie das auch mit Martin zusammen geplant war. Und das war mir wichtig, das genau so zu machen.
Du warst also auch nicht alleine. Ja. Ja, ich finde es echt schön, dass du das so erleben konntest. Und du hattest ja auch auf andere Weise noch Unterstützung. Deine Mutter ist am nächsten Tag gekommen. Wie hast du das erlebt?
Man kann wirklich von nahtloser Unterstützung sprechen. Die Freundin ist nämlich so lange geblieben, bis dann meine Mutter aus Deutschland angereist ist. Und eben auch Geschwister haben immer gefragt, ob ich jemand habe, der bei mir ist. Und am Sonntag ging es dann eben auch richtig los dann mit den ganzen Vorbereitungen für die Gedenkfeiern.
In Österreich hattet ihr eine Gedenkfeier, etwas später dann auch in Deutschland und auch die Beerdigung. Wie war das alles für dich?
Ich habe gemerkt, dass man sehr wenig Zeit hat, um so etwas Großes vorzubereiten. Also für Hochzeit hast du ganz andere Möglichkeiten. Und es war aber für mich wichtig, dass diese Gottesdienste eben auch dazu dienen, dass man diese Hoffnung, die Martin in sich getragen hat, weiter vermitteln kann, weil er definitiv das so wollte. Und für die erste Gedenkfeier hatte man dann ein paar Tage Zeit. Aber dadurch, dass wir das noch etwas komplexer gestaltet hatten, gab es für die nächste Gedenkfeier dann noch etwas mehr Zeit zum Planen. Denn es war so, dass wir ja in Österreich gewohnt haben und dann die Frage war, wo er beerdigt wird. Und es dann schnell feststand, dass er in Deutschland begraben werden soll.
Wie ging es dir denn bei diesen ganzen Vorbereitungen, dir persönlich?
Ich konnte nicht so viel jetzt über mich selber nachdenken, was, denke ich, auch gut ist. Einfach mit den Leuten, die sich alle angeboten hatte, galt es jetzt mit zu organisieren, zu sehen, was jetzt wichtig ist.
Mit der Regelung von der Gedenkfeier und der Beerdigung hattest du ja sehr viel zu tun auch, ne? Wusstest du dann eigentlich schon, wie es zu Martins Unfall kam?
Meine Mutter ist am Sonntag angereist und am Montag kam dann die Polizei wieder vorbei. Sie hatte einerseits die Dinge zurückgebracht, die er alle am Berg dabei hatte, außer das Handy, das wurde nie gefunden bis zum heutigen Tag. Und einerseits eben, dass ich dann da unterschreibe, ob das alles eben
ihm gehört,
seine Sachen sind oder eben, dass ich das dann erhalten habe, haben sie dann begonnen, mir das detailliert zu berichten, was sie rausgefunden haben. Sie haben sich nämlich sehr viel Mühe gemacht, dadurch, dass sie selber berührt waren von diesem plötzlichen Todesfall, dass sie da auch mit Hubschrauber drüber fliegen und dann eben die alpinen Polizisten auch genau an die Stelle gehen. Der Unfallbericht selbst habe ich erst einige Wochen später überhaupt erhalten, auch dann ohne die Bilder von Martin selbst, die wurden dann rausgenommen. Aber man muss sich so vorstellen, dass man alles erst so zusammensucht, dadurch, dass ja auch niemand dabei war und das eine große Analyse beanspruchte. Er ist wohl vom Berg abgestiegen, so 20 Minuten, und dann hat er ein Schneefeld betreten, was außerhalb vom normalen Weg ist. Da ist eben auch die Frage einfach offen, weshalb er dort gegangen ist, aber die große Vermutung ist einfach, mit den Steigeisen das zu probieren, die er auch schon zuvor mal benutzt hat. Und er ist dann auch sicher gegangen, das wollte die Polizei ihm auch rauskristallisieren, dass man sieht, dass er geübt gegangen ist, bis zu einem Punkt am Felsen. Und dort sieht man eben dann nur noch eine Spur, was darauf hindeutet, dass er zwar Halt sucht, also eine Spur mit dem Fuß und eine Spur auch bei dem Felsen mit dem Stock, mit dem, den er auch dabei hatte. Und dort muss er wohl den Halt verloren gehabt haben, aus welchem Grund, weiß man nicht. Und ist von dort runter 220 Meter gefallen. Und auf dieser Strecke eben kann man davon ausgehen, dass das Bewusstsein auch schon ausgeschaltet wird, weil dort verschiedene Felsbrocken sind, nicht nur Schnee und Eis. Und als er dann 220 Meter unten in der steilen Rille ankam, wird er wohl auch gleich verstorben sein. Und das gibt eben dem Ganzen, wenn man von Lichtblick sprechen darf, dem Sinn Ruhe, dass man eben nicht zu spät kam. In dem Sinn konnte man nichts mehr machen.
Dass er vielleicht noch gelitten hat, oder? Ja.
Auch das von dem Vorfinden habe ich auch nicht erzählt. Eigentlich hat die Bergettung schon aufgeben wollen an dem Abend. Aber einer der Hunde hat weiter gespürt und
hat gedrungen sozusagen.
Ganz genau. Somit hat auch der Bekannte aus der Bergwacht, der schon bereits nachmittags kontaktiert wurde, Martin dann selbst auch gefunden mit dem Hund. Es war nämlich sein eigener Hund. Wow. Das heißt, alles ist auch irgendwie vernetzt, irgendwie alle möglichen Bekannten waren im ganzen Suchgeschehen involviert. Aber eben zurück dann zu dem Unfallhergang. Soweit kann man das sagen, dass er eben an einem gewagten Ort unterwegs war. Es war wenige Meter zum normalen Weg. Dass die Möglichkeit auch besteht eigentlich, dass man von dort wieder aussteigt aus dieser Rinne, weil man kann einfach den Weg, den er dann runtergefallen ist, auch nicht mehr weiter runtergehen, auch nicht mit Steigeisen.
Ja, vielleicht gab es eine schöne Aussicht, die er bewundern wollte. Das weiß man nicht.
Genau.
Ja, einmal werden wir diese Antworten aber schon haben, ne?
Ja.
Ja, das ist schon erstaunlich, wie Gott es dann schon so geführt hat, dass er rechtzeitig gefunden wurde und der Hund noch gedrängt hat, ne? Du warst ja dann auch ziemlich bald danach in der Organisation der Gedenkfeier und der Beerdigung involviert. Wie waren denn diese Gedenkfeiern für dich?
Sie waren für mich in erster Linie in Fokus setzen, dass man die Hoffnung weitergeben kann, die man jetzt hat. Das heißt, es waren doch schon viele Gedanken auch weg jetzt von dem, was mich persönlich betrifft, sondern einfach auf das Gesamte, auch mit den ganzen anderen Menschen, mit denen man die Gedenkfeiern teilen kann. Mhm. Weil es waren eben auch zwei, eine in Österreich und eine in Deutschland. Und eben auch, da haben sehr viele geholfen, sehr viel Musik, sehr viele Nachrufe von verschiedenen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern. Mhm. Es war auch Corona-Zeit in großem Ausmaß, dass man eben in der Gemeinde in Innsbruck nur 80 Leute zulassen durfte und da wären sonst viel mehr Leute gekommen. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, das Ganze per Livestream zu übertragen. Mhm. Es war mir wichtig, so viele Leute wie möglich daran teilhaben zu lassen. Mhm.
Mhm. Schön. Also hast du diese Unterstützung erfahren?
Ja. Ja. Und für mich war eigentlich auch eine der schönsten Rückmeldungen, dass sie noch nie so eine schöne Beerdigung erlebt haben, weil ich denke, auch wenn es sehr traurig einerseits ist, andererseits eigentlich auch hoffnungsvoll, weil es ist doch ein Unterschied, ob jemand im Glauben stirbt oder ob jemand jetzt dann ganz anders verstirbt. Mhm.
Ja. Wie ging es dir denn eigentlich sonst noch so in den Wochen nach Martins Unfall? Musstest du viel weinen?
Es war so, dass es doch etwas weniger auch mit Wein war, weil bei mir war es auch so, es waren jetzt 6 Wochen vor der Geburt des Kindes, beziehungsweise eigentlich nur 4. Mhm. Und es war doch sehr geprägt von verschiedenen bürokratischen Dingen, als auch, dass man auf das Kind konzentriert ist und dass das Kind sich wohlfühlt und von daher eher nicht. Mhm.
Hast du dich vielleicht sogar gefragt, warum es so kommen musste?
Am Anfang versuchte ich, diese Frage beiseite zu lassen. Warum? In dem Sinn wollte ich einfach Gott vertrauen, dass er es jetzt so richtig gemacht hat. Und das ist auch geblieben, dass ich weiß, Gott macht keinen Fehler. Und er wollte ja nicht in dem Sinn, dass Martin stirbt, aber er wusste auch, wann der richtige Zeitpunkt ist, es zuzulassen, wenn es passiert.
Also wie du schon sagtest, ja, dadurch, dass du bald dein Baby erwartet hast, hattest du auch vielleicht gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, darüber zu weinen, denn es sollte jetzt ja schon kommen. Und so kam der Dezember und dein Kind kam auf die Welt. Wie war denn diese Geburt?
Dazu darf man sagen, dass es ja den kurzen Zeitraum noch davor gibt, weil mein Sohn kam genau 2 Wochen später. Mhm. Das heißt, eigentlich war eine Hausgeburt geplant und meine Freundin aus Deutschland ist auch extra gekommen, so in dem ungefähren Zeitraum, wann es kommen kann. Und so war sie eigentlich auch meine persönliche Hebamme jeden Tag, was sehr viele Leute, die dann um das Ereignis wussten und gebetet haben, doch eine Beruhigung darstellte, dass da jemand so die Aufsicht hat. Und dann ist sie abgereist, weil sie war noch nicht ganz fertig, hatte noch Prüfung mit ihrer Ausbildung. Und dann kam es hin zu der Geburt und ich hatte dann eben noch eine andere Freundin gefragt und wir haben dann noch die Hausgeburt hauptsächlich durchgeführt, aber ich musste am Ende dann doch noch ins Krankenhaus. Mhm. Also in dem Sinn kann man sagen, eine sehr ereignisreiche Geburt. Für mich jetzt nicht traumatisch, aber die, wo das jetzt auch so mitbekommen haben, würden es eher als schwere Geburt einschätzen. Mhm. Aber er ist sehr gesund auf die Welt gekommen.
Ja, hat sich ein bisschen Zeit gelassen, ne?
Genau.
Ja. Und du warst in dieser ganzen Zeit ja, wie du schon sagtest, nicht alleine, ne? Die Freundin war da, die als Hebamme dich unterstützt hat. Deine Mutter war dabei. Wie hast du in dieser ganzen Zeit auch Gottes Führung erlebt?
Eine besondere Führung empfand ich mit der Namenswahl. Wir hatten uns nicht sagen lassen, welches Geschlecht das Kind haben wird. Und Mein Mann hat sich um die Jungennamen gekümmert, ich um die Mädchennamen, und der Jungenname stand dann schon fest, bevor Martin verstorben ist. Und zwar hat er es ihn sogar einen Tag vorher noch professorisch in ein Dokument eingetragen. Und das beruhte darauf, dass wir schon den Eindruck hatten, dass das wohl eher ein Junge wird. Und auch als ich mit einer Freundin, der Hebamme, noch persönliche Zeit hatte, haben wir auch das Buch Daniel studiert, woher dieser Name auch stammt, aus der Bibel. Und da kam die Bedeutung auch vor: Gott ist gnädig. Und als der Sohn dann herauskam und ich ihm diesen Namen übergeben konnte, ich war einfach so sicher, dass das jetzt der Name für ihn ist, und andererseits eben auch die Situationsbeschreibung, dass Gott in dem Sinn Martin auch geführt hat mit diesem Namen.
Und wie heißt er?
Hanania.
Ah, was für ein schöner Name. Gott ist gnädig.
Genau.
Und das ist er wirklich, ne?
Ja. Ja.
Eine Zeit lang kann man da vielleicht ganz gut seine Gefühle und Bedürfnisse beiseite schieben, aber irgendwann trifft einen dann doch die Realität. Wie war das bei dir?
Man hat ja gesagt, man soll nach der Geburt Ruhe noch in mehr und größerem Ausmaß haben. Mhm. Und wahrscheinlich sollte es man in meinem Fall noch verdoppeln. Mhm. Mir war es jedoch schon angenehm, dann mehr Familie auch da zu haben, dass auch so in dieser Trauerzeit die Familie an dem Baby sich erfreuen kann. Mhm. Und so hatte ich eben in den ersten Wochen auch noch Unterstützung von meinem Bruder und seiner Frau, und dann später kamen auch meine Schwiegereltern. Also eigentlich waren doch relativ viele Besucher zugegen. Und zum Nachdenken kam ich schon in dem Sinn, dass das, was man gewohnt ist, auch am Morgen seine persönliche Zeit zu haben mit Gott und eben auch dann mehr in die Natur rauszugehen, mit dem Baby dann auch, mit Kinderwagen und Familie. Doch eigentlich hat es keinen speziellen Zeitraum gegeben, wo ich jetzt alleine mit dem Baby nur war und nicht irgendwann dann abends einfach wieder jemand da ist. Meine Mutter war ja immer mit mir.
Ja, und das ist ja eine gute Unterstützung, wenn du die Familie dabei hast. Ist das dir dann irgendwann zu viel geworden?
Erstmal dachte ich, es ist mir nicht zu viel. Es ging ja dann eben so weiter, dass ich auch dann im Februar meine Schwiegerfamilie besucht habe, Ende Februar bis März, einige Wochen. Und da haben sich dann aber einige Fragen eben aufgetürmt, die ich am Anfang eben erstmal liegen ließ. Und ich meinte eben auch, dass das jetzt erstmal so passt, in Österreich weiter zu wohnen. Aber dann mit der Zeit hat es sich doch geändert, dass ich eben dachte, dass eigentlich muss ich doch Verschiedenes verbinden, und auch wegen Corona kann man nicht mehr so leicht zur Familie rüber, und eigentlich sind wir doch sehr weit weg von der Familie in Deutschland. Und dann eben auch wurde mir bewusst, was jetzt in dieser Zeit wichtig ist, eben mit dem Landleben, auch mit Gartenarbeit. Sprich, ich habe eigentlich dann plötzlich ein großes Paket zusammengenommen und vor Gott gebracht, und auch verschiedene Leute haben mit mir gebetet, eben, dass ich auch per Telefon eben mit denen speziell die Anliegen durchgegangen bin, und hatte dann eben den Eindruck, dass die Wohnsituation doch schneller gewechselt werden kann.
Mhm. Du hattest also ziemlich viel auf dem Teller, viele Entscheidungen, die du treffen musstest. Hast du dann irgendwann auch gemerkt, dass du irgendwie körperlich an deine Grenzen gekommen bist?
Ja, es war dann eben, nachdem dieser Aufenthalt war bei meiner Schwiegerfamilie und ich da eben auch verschiedene Sachen gemacht hatte, auch noch mit Freunden Musikprojekte, weil es eben auch so war, dass ich einfach den Ausgleich sehr brauchte. Also in Liedern habe ich auch sehr viel Hoffnung und Ideen, Trost geschöpft. Und als ich dann wieder nach Tirol zurückgekommen bin, meiner Mutter zusammen, da hat es sich eigentlich dann auch schon das so entwickelt, dass ich sogar meinem Vermieter auch schon gesagt habe, dass ich denke, bald umzuziehen, weil eben auch parallel schon Angebote gekommen sind für, ich könnte doch in Bayern wohnen. Mhm. Es war halt eben auch so, dass man schon oft auch von Leuten einfach kontaktiert wird. Mhm. Du könntest doch das, das, das machen. Mhm. Und dann sehr viel doch eben für Bayern gesprochen hat. Mhm.
Aber du kamst ja auch körperlich an deine Grenzen in dieser Zeit. Was ist da passiert? Wie hast du dich gefühlt?
Ich habe eben dann nicht mehr so viel geschlafen. Also mit Kind, Neugeborenem schläft man je nachdem auch
viel weniger.
Ja. Und da ich aber eigentlich ein ganz ruhiges Kind hatte, das doch viel geschlafen hat, habe ich das eigentlich mir zusätzlich so aufgelassen, mir nicht genug Zeit gelassen. Und bin auch sehr viel rausgegangen dann. Also meine Mutter hat eben dann auch noch mehr geschaut nach dem Baby, hatte eben dann dort draußen in der Natur eben auch nach Antworten gesucht, mhm. weil ich einfach so in Bewegung und eben Nachdenken und Strukturieren das so sucht habe. Und eben dann körperliche Grenzen dann eben auch, dass ich mir einfach die Kraft irgendwie so rausgegangen ist, was ich dann auch noch nicht so kannte. Also in dem Sinne auch in panische Reaktion kam, eigentlich in ungesunde Angstzustände.
Das hat dann auch dazu geführt, dass du in deiner Verzweiflung eine Entscheidung getroffen hast. Was hast du da gemacht? Oder wie hast du dich entschieden?
Ja, es war eben so, dass eigentlich für die Wohnung, die ich dann in Österreich hatte, auch schon soweit jemand gefunden war. Es ging ja jetzt dann darum, dass man eine Wohnung findet in Bayern und es war auch eine da, aber die war dann auch schnell wieder weg, was ich erst nicht ganz wahrhaben wollte. Und dann, also ich hatte mir einfach so einen ganzen Monat so bewusst dann Zeit genommen, das muss ich dann lösen. Also ich da hatte eben auch so ein bisschen sehr auf Zeitpunkt, bis dann, dann wird Gott mir eben die Antwort geben. Und Gott antwortet, aber eben zu seiner Zeit und eben durch Angst und Panik kommt man nicht durch. Also er antwortet uns auch in der Ruhe. Und diese Entscheidung, die du dann angesprochen hast, dass ich eben ein Angebot hatte dann in Bayern von lieben Geschwistern, dass ich dort auf dem Land wohnen kann. Und verschiedene Umstände haben mich auch sehr in die Angst gebracht, dass ich zu spät sein könnte, dorthin zu kommen und habe das Ganze dann nicht mehr gut geplant. Habe eben dann gesagt, ich muss jetzt morgen dorthin losfahren und meine Mutter konnte es nicht so mit unterstützen. Mhm. Und in dem Sinn bin ich dann voreilig losgefahren mit meinem Sohn. Mhm. Meine Mutter ist leider nicht mit mir gefahren.
Mhm. Warst du gut vorbereitet?
Ich war in dem Sinn gar nicht gut vorbereitet, weil ich dann eigentlich nur noch darauf geschaut habe, ich muss dort ankommen. Also ich hatte eigentlich dann nicht die Sachen für mein Kind dabei oder für mich selbst. Also eigentlich nur ein paar wenige Sachen. Mhm.
Also es scheint, dass du zu dem Punkt gekommen bist, wo deine Schockreaktion jetzt erstmal durchgesickert ist. Du bist dann losgefahren Richtung Deutschland mit deinem Sohn. Was ist dann passiert?
Ich muss auch sagen, auf dem Weg habe ich eigentlich auch den Eindruck gemerkt, du solltest zurück. Aber ich war dann so da drin eingefahren, weil ich wollte Gott wirklich folgen und eben, was ich erkannt habe, dann durchsetzen. Aber durch die Situation, dass schon krankhafte Muster auch eingesetzt haben, habe ich natürlich Gott nicht immer richtig verstanden. Aber in dem Sinn dachte ich, ich kann jetzt nicht umkehren, ich fahre weiter. Mhm. Obwohl ich eigentlich so wirklich so direkt auch den Eindruck Gott zu mir reden gehört habe. Mhm. Und dann bin ich an der Grenze angehalten worden war ja auch Corona-Situation, hat sich später schon schnell geändert, aber ich bin genau dann noch angekommen, als sie da waren. Und es war halt auch so, dass sie das Kind halt auch gesehen haben, dann ohne Kindersitz, weil eigentlich wollte ich mit Kindersitz fahren, aber dadurch, dass man auch verhindern wollte, dass ich losfahren konnte, ich auch den Kindersitz nicht mehr mitnehmen. Es war halt sehr ungut. Und da haben sie halt auch dann zuerst gefragt, wo der Kindersitz ist.
Gott hat aber trotzdem seine Hand über diese ganze Situation gehalten, denn deine Mutter ist dir dann auch ziemlich schnell nachgereist und du wurdest dann von der Polizei auch befragt. Was ist dann passiert?
Sie hatten mich eben dann in das Äußchen genommen. Für Hanani hatten sie dann so gesorgt draußen. Und sie hat mir halt einfach viele Fragen gestellt. Und dadurch, dass ich in so einer Angstsituation war, hatte ich denen auch ziemlich ehrlich geantwortet. Also Dinge, die man sonst eigentlich eher jetzt im Persönlichen bespricht, vielleicht sogar auch nur mit Gott, was man halt so erkannt hat. Oder dass halt Leute einen auch Ermutigungstext geschickt hat. Ich wollte ihn halt in dem Sinn so erklären, dass das jetzt eigentlich Gottes Führung ist, dass ich nach Deutschland muss und dass dort mein neuer Wohnplatz ist. Und das wurde eben auch nicht so ganz erstanden und gleichzeitig ich eigentlich auch so wahrgenommen, dass ich körperlich am Ende bin und deshalb sie dann auch den Krankenwagen gerufen.
Deine Mutter kam zu dem Zeitpunkt dann an und konnte deinen Sohn dann wieder zu sich nehmen erstmal. Du warst auch an deine Grenzen gekommen, geistlich sowie auch körperlich. Das ist ja ganz normal und zu erwarten, auch in deiner Situation, dass es dann irgendwann kommt. Und ich denke mal, als gläubiger Mensch und als nichtgläubiger Mensch, was die Polizisten vielleicht waren, kann man dann auch nicht ganz nachvollziehen, was deine Situation ist. Und so kam das dann, dass der Krankenwagen, wie du schon gesagt hast, dich abgeholt hat. Wo hat er dich hingebracht? Was ist danach passiert?
Der Krankenwagen hat mich dann direkt zum Krankenhaus gebracht in Tirol. Und als ich da ankam, dann ist mir erstmal klar geworden, in welche Situation ich mich jetzt hineinmanövriert habe, so war meine Einstellung eben. Ich habe schon gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe, jetzt dass ich so da losgefahren bin, so unvorbereitet. Und man hat mich eben dann dort auch nochmal befragt, aber man hat halt auch keine Änderung in meinen Antworten wahrgenommen und mir dann so gesagt, ich muss erstmal in dieser psychiatrischen Einrichtung bleiben. Und ich hatte dann auch erstmal so einen Zwischenzeitraum noch in einem Zimmer und hatte auch sogar die Möglichkeit, noch Leute anzurufen. Und da hatte ich eben auch einen Familienvater, eben der, zu denen ich auch fahren wollte, dann auch am Telefon gehabt. Und er hat mir einfach Mut zugesprochen, jetzt die Situation zu nutzen, in der ich bin.
Ja, das ist schon erstaunlich, dass du dann aber auch während diesem Aufenthalt Gottes Führung erfahren hast, dass er seine Hand darüber gehalten hat. Und so kam es ja dann auch, dass du auf wundersame Weise schon nach 12 Tagen schon wieder die Klinik verlassen konntest. Wie kam es denn dazu?
Ja, es war dann so, als ich nach diesem Zimmeraufenthalt dann in wirklich geschlossenen Bereich kam, hatte ich dann da auch junge Menschen vorgefunden und die hatten mich dann so gefragt, was machst du eigentlich hier? Weil ich sah dann eben glücklich aus. In dem Sinn hatte ich halt meinen Frieden dann in Gott gefunden und dachte, jetzt werde ich halt die Zeit hier nutzen, wie der Bruder am Telefon sagte. Und war eigentlich auch ziemlich schnell da in Gespräche involviert. Und es war dann auch so, dass man in der Klinik auch keine Therapien hatte in dem Sinn, sondern einfach abgewartet hat, ob meine Einstellung sich verändert und mich halt eben auch mit Medikamenten therapieren wollte, was ich aber eben abgelehnt habe. Und so hatte ich halt dann Zeit, dort verschiedene Sachen nochmal zu durchdenken, mit den Leuten mich dort zu unterhalten. Und sie wollten mich dann eigentlich auch länger drin lassen, weil sie ja gemerkt haben, also die Bedingungen, die sie haben, dass man gesund gesprochen wird, sind noch nicht gegeben. Jedoch hat dann mein Bruder sich sehr, mein mittlerer Bruder, ich habe drei, sehr dafür eingesetzt und gesagt, er würde die Verantwortung übernehmen, mhm, wenn ich entlassen werde.
Mhm. Und so durftest du dann entlassen werden, Gott sei Dank. Ja. Das war auch eine schöne Erfahrung für dich, diese Entlassung. Ich weiß, dass die ein kleines Abschiedsfest hatten, auch deine Mitpatienten. Du durftest dann einige Monate tatsächlich in Bayern verbringen, bei einem Gesundheitszentrum auch, wo du weiterhin gute Unterstützung bekamst. Erzähl doch ein bisschen von deiner Zeit da, was du so erlebt hast.
Nach dem Klinikaufenthalt kam ich direkt dann zu diesem Ort, wo ich auch hin wollte, als ich an der Grenze aufgehalten wurde. Mhm. Und Gott hat es dann eigentlich wieder schön verbunden, das, was ich so erkannt habe, dass es jetzt wichtig ist, konnte ich dort auch umsetzen. Ich konnte dort mehr im Garten sein und einiges lernen. Ich konnte überhaupt auf dem Land sein, weg von anderen Einflüssen.
Ablenkungen. Mhm.
Und ich konnte eben mit Leuten eben auch nochmal die Situation besprechen. Also in dem Sinn hatte ich eigentlich dann die andere Art von Therapie, mhm, dass ich dort die ganze Situation, die sich jetzt ereignete, dann in persönlichen Gesprächen hören konnte. Und der Kleine, mein Sohn, der kam dann tatsächlich nach einem Monat zu mir zurück. Das ist auch ein Schnitt für den gewesen, mhm, den man aber, soweit man es jetzt einschätzt, nicht mehr sehen kann. Er, mhm, ist gesund geblieben und er konnte dann eben schrittweise auch zu mir zurückgebracht werden. Was bedeutet schrittweise eben, dass er tagsüber bei mir war und eben in der Nacht eben dann mit meiner Mutter. Mhm. Und eben nach 2 Wochen, dann durfte er ganz zu mir zurück. Mhm.
Und das Jugendamt, dass das die Wiedervereinigung sozusagen begleitet hat, hat ja auch kurze Zeit später, 2, 3 Monate später, den Fall dann auch abgeschlossen und die Akte geschlossen. Also haben dann auch gesehen, dass ja, dass alles sich wieder einwiegt, ja, dass alles sich wieder eingependelt hat.
Genau.
Ja. Inzwischen geht es dir wieder viel besser. Du bist auch umgezogen schon. Hananya ist inzwischen ein lebendiger, 2-jähriger, kleiner Junge. Wenn du ihn heute anschaust, erkennst du sicher auch noch ein paar Merkmale oder Charakterzüge so von Martin. Tut es dir heute manchmal noch weh?
Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten, mhm, weil ich schon von Anfang an eben so analysieren muss, was ist genau vermissen und, mhm, was genau sind jetzt die Auswirkungen. Mhm. Aber ja, auch.
Mhm. Ja, das ist nun mal so, die Trauer hat kein Verfallsdatum. Im Gegenteil, dieser Schmerz in der Trauer ist ja ganz, ganz normal. Und man hat einfach etwas verloren, das man liebt und das tut weh. Ja? Manche Tage sind besser, manche Tage sind vielleicht schwieriger. Und es ist wichtig, dass man dieses Trauern wahrnimmt. Der Verlust eines geliebten Menschen, den kann man nicht kleinreden. Der besteht einfach. Ja? Aber wir als Christen haben ja auch jemanden, der bei uns steht. Und da hast du einen ganz schönen Bibelvers auch mit uns geteilt, den möchte ich dich gerne bitten, dass du uns jetzt nochmal vorliest.
1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt.
Und zusätzlich haben wir noch diese wunderbare Hoffnung des Wiedersehens, nicht wahr? Ja, Miriam, ich möchte dir einfach von Herzen danken, dass du so offen und ehrlich über deine Herausforderungen geredet hast. Ich bin mir sicher, dass es für die Zuschauer auch ein besonderer Segen ist und eine besondere Ermutigung, dass viele davon auch Kraft ziehen können. Ich denke da an einen Artikel, den ich neulich gelesen habe. Und zwar schreibt die Autorin Folgendes: Wir können unsere Risse und Narben sichtbar werden lassen, wenn es dazu dient, dass andere Menschen dadurch Heilung erleben und in ihrer Beziehung zu Gott wachsen. Ja, lieber Zuschauer, wir sehen, dass ein Leben mit Gott nicht bedeutet, dass wir keine Schicksalsschläge erleben oder Schmerzen erleben. Aber Gott gibt uns so viele Verheißungen, die uns ermutigen und uns unterstützen und trösten. Außerdem haben wir die große Hoffnung, schon verstorbene gläubige Menschen wiederzusehen. Ich freue mich jedenfalls riesig schon auf diesen grandiosen Tag, wenn Jesus wiederkommt und Martin und auch Miriams Vater Hanania kennenlernen dürfen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt bei einer weiteren bewegenden Sendung von Menschen im Fokus.